Radio 1 Medienmagazin. Jetzt wieder zu hören, wie letzte Woche an dieser Stelle Katharina Lobenstein und Amrei Kohn, zwei junge Journalisten, die mehr oder weniger auf der Flucht sind vor den deutschen Printproblemen. Und da holte sie auf eine interessante Art und Weise die FTD-Krise in Sao Paulo ein. Zu sehen auf einem Foto, das ich gerade getwittert habe.
Ja, wir sind an einen Kiosk gegangen, wie wir das in jeder Stadt tun werden. Der erste Gang geht immer zum Kiosk. Und dort haben wir eine Financial Times gesehen, in Lachs Rosa, so wie man das auch aus Deutschland kennt. Und es war tatsächlich am Tag, an dem Gruner und Jahr getagt hat, also der Aufsichtsrat, und über das Schicksal der Zeitung entschieden hat. An diesem Tag waren wir in diesem Kiosk und haben erfahren, dass im Oktober 2012 eine brasilianische Ausgabe der Financial Times erstmals am Kiosk lag. Also sprich, in Deutschland ist die Zeitung gestorben, in Brasilien ist sie gerade erst geboren sozusagen. Und das ist ganz interessant, weil es in Brasilien keinen so wahnsinnig großen Zeitungsmarkt gibt und aber gerade die Mittelschicht erstarkt. Und das ist offenbar eine Zielgruppe, die für die Financial Times interessant ist. Und deshalb haben die sich entschieden, in Brasilien diese Ausgabe zu veröffentlichen.
Ist das nun ein Indiz dafür, dass ihr möglicherweise in die Vergangenheit gereist seid? Oder ist das die Zukunft, dass eigentlich Deutschland bloß nicht den langen Atem hatte? Ich meine, immerhin 12 Jahre gab es diese Zeitung, aber vielleicht wissen die Brasilianer bloß besser, damit umzugehen.
Das war keine Reise in die Vergangenheit. Wir waren eher erstaunt über das Nebeneinander von Print und Online. Also es gibt offenbar keinen oder wenig Menschen, die so gerne twittern und bei Facebook sich bewegen und Online-Dinge lesen wie in Brasilien. Da gibt es etliche Statistiken dazu. Also da ist Brasilien immer ganz weit vorne. Und es ist was ganz Normales, dass es beides gibt. Das war unser Eindruck zumindest.
Aber meinst du nicht, dass irgendwann auch da das Papier unattraktiv wird?
Ja, das haben uns auch die Journalisten gesagt, mit denen wir gesprochen haben. Die haben also ganz klar gesagt, unsere Zeitungen werden sicherlich nicht so schnell in Probleme kommen wie in Europa und den USA. Aber auch die sind sich bewusst, dass es nicht ewig so weitergehen wird.
Ihr hattet angedeutet bei unserer letzten Schalte, dass ihr auch euch interessiert für ein Amazonas-Projekt. Da ist ja nun Natur sozusagen pur. Und wie kriegt man denn von da Informationen überhaupt rein oder raus in die Zivilisation, in Anführungszeichen?
Das war ein sehr spannendes Projekt. Wir haben Gustavo Faleros getroffen. Das ist ein Journalist, der sich vor allem auf Umweltthemen spezialisiert. Und der hat eine Online-Plattform gegründet, die heißt Info Amazonia. Und was er tut ist, er sammelt Daten über den Amazonas. Das ist also auf der einen Seite ein datenjournalistisches Projekt. Er sammelt ganz, ganz viele Daten, zum Beispiel über die Abholzung oder über die Rinderfarmen, die dort entstehen, über Waldbrände und visualisiert das. Also macht Karten daraus, die sehr informativ sind. Auf der anderen Seite ist es eine Plattform, die Artikel sammelt, die über die Region geschrieben wurden. Das heißt, er macht eigentlich was Journalisten oft nicht mögen, nämlich nicht selber schreiben, nicht selber produzieren, sondern sammeln und filtern. Also er ist derjenige, der einordnet, was es schon alles gibt. Und wir glauben, dass das was sein wird, was man als Journalist in Zukunft können muss. Dieses Filtern von wahnsinnig vielen Eindrücken, die man im Netz bekommt. Und das ist eine sehr eindrucksvolle Seite. Sie einfach sehr viel Datenmaterial auf eine leicht zugängliche Weise aufbereitet.
Genau, wir haben in Sao Paulo auch noch einen Bürgerjournalisten getroffen, jemanden aus den Favelas, der inzwischen für die größte Tageszeitung Brasiliens bloggt. Zurzeit über die Gewaltwelle, die gerade über Sao Paulo rollt. Jeden Tag werden 15 Menschen ermordet. Und er hat den großen Vorteil, dass als einer, der diese Favelas bewohnt, dass er eine ganz andere Sicht auf diese Orte hat, als der normale Journalist das hat. Und er sieht, also er bloggt quasi über die Orte, über die die Tageszeitung schreibt und sieht den Blog als komplementär zur Zeitung und nicht als Konkurrenz. Und sowohl bei ihm als auch bei dem Gustavo Faleros von Info Amazonia hatten wir das Gefühl, dass alle beide keine Angst vor dem Internet haben und dass das sowieso sehr, sehr symbolhaft für die Brasilianer waren, die wir getroffen haben, für die brasilianischen Journalisten, keine Angst vor dem Internet zu haben. Und Leandro zum Beispiel hat uns gesagt, dass in der Zukunft eine Website eine Zeitung haben wird und nicht umgekehrt, dass eine Zeitung eine Website haben wird.
Talvez a Folha ou um jornal, sei lá, Estado de São Paulo ou New York Times, não seja mais um jornal que tem um site, mas um site que tem um jornal, né?
Ihr seid aber nun inzwischen schon in New York gelandet, hattet auch schon erste Gespräche. Ich weiß, dass ihr unbedingt Brian Storm von MediaStorm.org kennenlernen wolltet, der diese These hat, produziere hochwertigen Content, denn weil Qualität ist Grundvoraussetzung für den Erfolg. Habt ihr ihn getroffen?
Ja, wir haben ihn eben gerade getroffen, sind noch total geflasht von dem Treffen. Er hat uns sehr beeindruckt. Er ist komplett kompromisslos in dem, was er tut. Und Qualität steht für ihn an allererster Stelle. Er produziert 20-minütige Multimedia-Reportagen fürs Internet. Meistens sind das Fotos mit Audio. Ja, er hat die Philosophie, dass er nicht untergeht im Internet, dass er überlebt durch gute Qualität. Für ihn gibt's viel zu viel Lärm da draußen, also viel zu viel mittelmäßige Qualität. Und damit kann er, glaube ich, nicht leben. Und deswegen hat er MediaStorm gegründet. Und wie er sich das erlauben kann, diese Qualitäten journalistische Geschichten zu stecken, ist durch eine Art Querfinanzierung. Also er macht parallel zu den journalistischen Geschichten, die er online veröffentlicht, auch Werbefilme, unter anderem für Starbucks. Und er sagt, ihm ist das letztendlich egal, wo er veröffentlicht oder wie er veröffentlicht. Es geht ihm darum, Geschichten zu erzählen. Es ist ihm egal, ob er Werbung für Starbucks macht oder ob er eine Geschichte über einen Sohn macht, der seinen demenzkranken Vater pflegt. Es geht ihm darum, Geschichten zu erzählen, egal in welchem Medium, egal in welcher Form.
Our focus really is on quality, and I know that's an abstract idea, but you know, we try to do a very few things really, really well and make sure that everything that you see on our site is worth your time. That to me is the hardest thing to do right now. But if you can succeed at that, you're going to build an audience because people are starving for quality. They want to see good stories. People love good storytelling. And it's not a volume game, you know. It's not about putting a ton of stuff out. It's about putting a few things out that are really good that go viral. And quality to me is the key driver of going viral.
Aber Qualität allein reicht ja nicht aus. Also er sagt ja auch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass man diese hochwertigen Sachen auch möglichst breit streuen muss, damit sie, also über alle Social-Media-Kanäle, damit man sie möglichst vielen Menschen zugänglich macht. Und dabei soll man auch mit starken Partnern kollaborieren. Ist das möglicherweise ein Modell, was ich in Deutschland musterhaft durchsetzen könnte, oder ist das jetzt, geht sowas nur in den USA?
Wir glauben, dass er so erpicht darauf ist, wirklich die beste Qualität zu geben, die er kann, was auch heißt, dass er sich teilweise jahrelang mit einem Projekt beschäftigt, weil er weiß, dass im Netz draußen alles untergeht oder vieles untergeht. Und er sagt, das, was bleibt, sind die Geschichten, die man seinem besten Freund twittert. Das sind die Geschichten, von denen man sich erzählt, wenn man zusammenkommt. Und das Internet ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Also er sagt, eine Geschichte ist dann gut, wenn sie Leute berührt, wenn sie getwittert wird. Und er sagt aber auch, ich will kein Geld verdienen. Also dann hat er gesagt, könnte ich auch eine Porno-Seite aufmachen oder über den Bauchnabel von Britney Spears reden. Er will Geschichten machen, die Leute berühren und wachrütteln, und sieht als, glaube ich, wichtigste Plattform zur Verbreitung seiner Geschichten tatsächlich Twitter und Facebook.
Und ob Deutschland was davon lernen kann, er ist total dafür, dass es sowas in Deutschland wie ihn gibt. Und er bildet seinen eigenen Nachwuchs aus, wenn man so will. Er gibt Workshops und er legt quasi alles offen. Sein ganzes eigenes Geschäftsmodell legt er offen, in der Hoffnung, dass jemand ihn kopiert. Er sagt, es gibt viel zu wenig Leute von ihm selbst da draußen oder von seiner Plattform da draußen. Und er versucht, möglichst viele dafür zu begeistern. Und er sagt, es gibt so etwas wie Konkurrenz nicht. Er will, dass es einen Markt gibt. Er will, dass es Konkurrenz gibt. Aber er sagt, es gibt es im Moment noch nicht. Und das Ökosystem, das journalistische Ökosystem, wäre somit im Moment auch einfach nicht existent.
Ja, er hat was ganz Interessantes gesagt zu den Geschäftsmodellen, von denen er sich erhofft, dass sie auch in Deutschland Wurzeln schlagen. Er hat gesagt, es gibt auf der einen Seite die großen Verlage, die großen Medienhäuser, und auf der anderen Seite die Freien, die für sich arbeiten. Und er sagt, die Zukunft des Journalismus liegt in der Kollaboration und irgendwo dazwischen. Also er will diese Freien, die leidenschaftlich jahrelang an einem Thema arbeiten, oft ohne damit viel Geld zu verdienen. Und er will aber gleichzeitig auch die Leute, die ein stabiles Finanzierungsmodell haben, die technischen Fähigkeiten haben. Und die will er irgendwo in der Mitte verbinden. Also er sieht sich selber und sein Unternehmen irgendwo zwischen diesen großen, unbeweglichen Medienhäusern und den kleinen, strauchelnden Freien, und sagt, in dieser Mitte ist so viel Platz, dass er keine Angst hat, vor Konkurrenz. Und deshalb gibt er diese Workshops, für die man natürlich auch bezahlen muss, aber in denen er offenbar sein gesamtes Geschäftsmodell offenlegt.
Katharina Lohmstein und Amrei Kohn, zurzeit New York. Nächste Woche hören wir sie hier aus Tokio. Nachlesen kann man sie währenddessen unter nextmediablog.de.
Radio 1, der Tipp.